direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Und wie immer mache ich diesen, der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, das muss ich noch dazu sagen. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden genialen Kollegen, dem besonders genialen, nachdem ich ihn letzte Woche fürchterlich gekränkt habe, Dr. Marius Raab und dem nicht minder genialen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Das Stichwort habe ich schon gesagt, Kränkung. Wir sind immer noch in diesem Kapitel. Wir haben über die drei von Sigmund Freud identifizierten narzisstischen Kränkungen der Menschheit gesprochen. Einmal die kosmologische Kränkung, die biologische Kränkung und dann natürlich die empfindlichste Kränkung, die da wäre, die psychologische Kränkung, die die Psychoanalyse dem fragilen Selbstwert der Menschheit zugefügt hat. Jetzt ist es allerdings so, dass es im Laufe der Geschichte nicht bei diesen Kränkungen geblieben ist. Es wurden weitere identifiziert, zum Beispiel vom Philosophen Vollmer heißt der Mann, und der hat noch gesagt, naja, es gibt noch andere. Gerhard Vollmer hat geschrieben, es gibt zum Beispiel noch die ökologische Kränkung, dass wir Teil des Ökosystems sind. Es gibt die komputationale Kränkung, dass wir, dass Computer teilweise Dinge besser können als wir. Es gibt die ethologische Kränkung, also ganz, ganz viele Kränkungen. Wir werden heute nicht über diese Kränkung sprechen, die kann man nachlesen, sondern wir werden über eine Hypothese sprechen, die, wenn sie wahr ist oder wenn sich eine der Möglichkeiten als wahr herausstellt, die ultimative Kränkung beinhaltet, darstellt und alle anderen Kränkungen, die wir besprochen haben, sogar bedingt innehat. Wir sprechen heute über die sogenannte Simulationshypothese. Was ist das? Die Simulationshypothese wurde formuliert von einem Namensvetter von mir, vom Philosophen Nick Bostrom. Der gute Mann hat eine ganz einfache Beobachtung gemacht. Die Rechenpower unserer Computer hat sich seit ihrem ersten Prototyp stetig gesteigert, teilweise sogar im exponentiellen Wachstum, bedingt durch das sogenannte Moore'sche Gesetz. Und auch jetzt bergen neue Technologien wie Quantencomputer etc. immer effizientere Algorithmen und Programme die Möglichkeit, die Rechenpower noch weiter zu steigen. Das bedeutet, eine zukünftige hypothetische Zivilisation ist eventuell in der Lage dazu, eine enorme Computerpower auf die Straße zu bringen. So, das ist die erste Beobachtung oder die erste Prognose auch. Die zweite Beobachtung ist, dass Menschen es lieben, Dinge zu simulieren. So, das machen wir, wenn wir Computer spielen. Wir simulieren alte Zeiten, wir spielen Age of Empires, wir simulieren Krieg, wir spielen Call of Duty. Das sind alles Simulationen, virtuelle Simulationen. Und wir simulieren ja sogar in unserem Kopf alltäglich, tagtäglich simulieren wir, was wäre wenn? Was wäre, wenn wir das und das gesagt hätten, wenn wir das und das gesagt hätten? Also das gibt es, wir simulieren. Jetzt kommen die beiden Dinge zusammen und man könnte vielleicht davon ausgehen, dass es irgendwann möglich ist, ein komplettes Bewusstsein zu simulieren. Also einen Menschen, wie er erlebt, wie er sich verhält, komplett als Computerprogramm. Für diese Simulation brauchen wir eine große Computerpower. Erste Möglichkeit, diese Computerpower wird nie erreicht. Der Mensch stirbt aus, bevor er diesen posthumanen Status erreicht, in dem diese große Computerpower möglich ist. Die zweite Möglichkeit ist, dass gesagt wird, naja, sie wird zwar erreicht, allerdings aufgrund von motivationalen Gründen, ethischen Gründen, werden keine dieser hochkomplexen Simulationen durchgeführt. Das ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist die tatsächliche Simulationshypothese, dass gesagt wird, okay, wenn es tatsächlich möglich ist, dann ist die Chance, dass wir aktuell in einer Computersimulation leben, fast eins. Im Grunde genommen ist sie eins. Drei Möglichkeiten also. Erstens, es wird nie möglich sein, eine extrem komplexe Simulation menschlicher Gedanken durchzuführen. Zweitens, es wird möglich sein, aber es wird nicht gemacht. Drittens, wir leben in einer Computersimulation. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, was ist denn, wenn wir aktuell in der Zeitlinie sind, die sich auf diese Simulationsgeneration hinbewegt, also dass wir die sind, die simulieren, irgendwann. Dagegen muss man einwenden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man das Individuum ist, was in dieser Zeit lebt, verschwindend gering ist, wenn man berücksichtigt, dass die Individuen, die über alle möglichen Simulationen existieren, dass diese Zahl viel, viel, viel größer ist. Also es ist eine einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, die hier angelegt wird. Plus, man muss bedenken, dass es ja eventuell möglich ist, dass Simulationen selbst Simulationen laufen lassen. Man spricht dann von Computern innerhalb von Computern. Das kennen wir heute schon. Das sind sogenannte virtuelle Maschinen. Und jetzt ist eben die Frage, was ist wahrscheinlicher? Dass man auf der Seite ist von extrem vielen ineinander geschachtelten Simulationen, von Untersimulationen, Untersimulationen, Untersimulationen. Oder dass man eben in der Linie ist, sozusagen, die keine Simulation ist. Besonders, wenn man keine Möglichkeit hat, rauszufinden, wo man gerade ist. Stellt es euch als Hotel vor und in diesem Hotel sind 1 Million identische Zimmer und draußen steht eine Nummer an der Tür, eine 1 oder eine 0. Die 0 ist 1 Million Zimmer, habe ich gesagt, 999.999 mal vertreten und die 1 ist einmal vertreten. Und ihr seid in diesem Zimmer und ihr wisst um die Verhältnisse der Zahlen und ihr könnt nicht wissen, was draußen an der Tür steht, unter keinen Umständen. Und jetzt wird euch gefragt, naja, jetzt setzt ihr 1 Milliarde Euro, worauf setzt ihr, in welchem Zimmer ihr seid? Und natürlich ist die Antwort, dass ich in Zimmer 0 bin, in einem der Zimmer 0 und nicht im Zimmer 1. Und das ist die Simulationshypothese. Sehr vereinfacht gesagt, ich empfehle jedem, das Paper von Bostrom auch selbst zu lesen, da ist es auch wesentlich besser dargelegt als das, was ich kann. Ansonsten gibt es auch YouTube-Videos dazu. Ich fasse es trotzdem nochmal zusammen. Drei Möglichkeiten. Erstens, eine komplexe Simulation ist nie möglich. Zweitens, sie ist möglich, aber sie wird nicht gemacht. Und drittens, wir leben aktuell in einer Computersimulation. Und jetzt würde ich, wir haben das davor nicht abgesprochen, wir wissen nicht, was die anderen meinen, mal die Frage an Marius und Klaus geben, welche der Möglichkeiten ist richtig?
Also, wenn du...
Ganz einfach, frei von der Leber weg.
Wenn du, ja, also frei von der Leber weg ist einfach die Antwort, systematisch würde ich rangehen, indem ich das ausschließen würde, was schon mal unrealistisch ist und was ich einfach ziemlich sicher ausschließen kann. Das ist Nummer zwei. Die Nummer zwei ist etwas, die man vielleicht als naiv bezeichnen könnte. Das ist so ein bisschen die Sache, die eben von Dürrenmatt in die Physiker beschrieben wird. Du kannst so einen Prozess nicht stoppen. Es ist nicht möglich. Du kannst ihn ganz bestimmt leicht retardieren. Du kannst dafür sorgen, dass bestimmte Forschung nicht stattfindet in einem gewissen Rahmen. Beispielsweise ethische Debatten kannst du einführen. Aber dann wird es andere Länder geben, die sich vielleicht einen Vorteil raus überlegen und tatsächlich denken, dass sie andere überholen können. Es gibt vielleicht einzelne Kräfte, es gibt kriminelle Kräfte. Es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass es trotzdem einfach weitergeht. und dass es nicht einfach gestoppt wird, weil Menschen denken, du, das sollte man eigentlich jetzt einfach vergraben, dieses Rezept, weil spätestens, wenn ich dieses Rezept, wie ich sowas machen könnte, vergraben habe, werden andere Menschen, das ist auch eine andere Hypothese, die aus der Psychologie kommt, dass eigentlich Ideen parallel in der Welt aufgrund von zum Beispiel Zeitgeist und Entwicklung einfach sowieso aufkommen. Also Nummer zwei schließe ich einfach aus, das ist naiv, hört sich aber schön an. These 1 ist etwas, die durchaus realistisch ist, deswegen, weil wir natürlich alles dafür tun, gerade, dass diese Menschheit, und das haben wir ja oft diskutiert, Niklas und ich, dass die Menschheit nicht die Erde zerstören wird, auch nicht das Weltall, da haben wir gar keine Sorge, aber es ist natürlich schon eine gewisse Sorge, dass wir uns selber immerhin auslöschen und dann sind eben die Menschen weg und zurzeit kennen wir halt nichts, was tatsächlich ungefähr uns das Wasser reichen kann, sowas zu entwickeln. Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass da draußen was ist. Aber dass die tatsächlich da draußen in diesen unendlichen Weiten tatsächlich uns simulieren, das wäre dann eben die These 3, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber trotzdem würde ich sagen, die These 3 ist natürlich die spannendste und diejenige, die am meisten Spaß macht, tatsächlich sich zu überlegen. Weil die erste ist einfach, das ist eine Abschätzung, wie lange wir noch leben, die Menschheit noch lebt. Aber oder ob eine andere Wesenseinheit tatsächlich uns steuert oder tatsächlich vorhanden ist, die sowas machen könnte. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig und spannend, finde ich. Aber die dritte These ist deswegen so spannend, weil sie ganze Forschungsprogramme abwirft. Also wenn wir uns wirklich überlegen, was sind denn clevere Tests, um rauszufinden, dass wir in einer simulierten Welt sind, von anderen Wesen, von einem gigantischen großen Computer oder von einem, was weiß ich, intelligenten Bevölkerungsgruppe, die wir gar nicht kennen, weil wir eben nur simuliert sind, ist für mich die bestimmt spannendste und deswegen würde ich die einfach, die würde ich jetzt nehmen als Joker oder wie auch immer. Ich gehe jetzt genau in dieses Ding rein oder würde da reingehen und würde jetzt das aktiv testen.
Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass Bostrom sagt, dass alle drei Möglichkeiten gleich wahrscheinlich sind. Aber dann verstehe ich das, dass du, also es gibt jetzt wirklich, ich will euch jetzt festnageln, was ist eure persönliche Überzeugung? 1, 2 oder 3?
Ich würde auf jeden Fall eins sagen, gleich wahrscheinlich sind sie auf keinen Fall. Das kann ich definitiv sagen. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, also 1 ist am wahrscheinlichsten für mich, also das ist diejenige, die ich nehmen würde, aber 3 würde ich die als Forscher würde ich die nehmen und sagen, es ist mir egal, welche Überzeugung ich als Privatperson habe. Am wichtigsten und spannendsten ist die 3er, weil die einfach am fruchtbarsten ist. Also man nimmt immer das Modell, was einen weiterbringt und nicht, also ob ich das glaube, spielt keine Rolle. Also wenn du mich nach Glauben fragst, 1, aber Glauben tue ich ja nicht, also 3.
Ja. Ja, auch bei der 3, wobei die Frage für mich noch wäre, ob diese Wahrscheinlichkeitszuweisung. Also das wäre jetzt die Kritik, die ich daran vielleicht sehen würde, dass zu sagen, das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir die Ersten sind und deshalb noch nicht simuliert, beziehungsweise wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wie viele Simulationen die dann laufen lassen würden. Also ob das wirklich unendlich viele sind, wie Bostrom schreibt, dass sich dann die Simulation wiederum ihre eigenen Simulationen schafft, das ist einfach nicht vernünftig abzuschätzen, weil uns da die Startwerte fehlen, um dafür eine Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Aber wie Klaus gesagt hat, rein vom Ausschlussprinzip müssten wir eigentlich bei der 3 landen.
Wie ist es denn mit dir? Du hast jetzt die ganze Zeit hier klug in die Runde gefragt, aber selber bleibst du uns die Antwort schuldig.
Ich würde vielleicht erstmal zu dem kurz einen Seitenhieb auf das sagen, was Klaus gesagt hat zum Thema Glauben. Ich glaube, Wittgenstein, ich bringe die Reihenfolge mal auseinander, hat mal geschrieben, was ich weiß, das glaube ich. Also spielt Glauben schon eine gewisse Rolle. Ja, ich würde sagen, und es fällt mir extrem schwer zuzugeben, aber ich glaube 3. Warum fällt es mir schwer zuzugeben? Weil ich würde schon so einen Kränkungseffekt wirklich so, also Kränkung ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ein sehr befremdliches Gefühl, wenn man sich dem bewusst wird. Und ich glaube, also ich bin genau wie bei dir, Klaus, dass ich sage, 2 ist unrealistisch. 2 ist vor allem unrealistisch über einen langen Zeitraum.
Ganz hinweg. Genau, ja. Und wir reden hier über wirklich lange Zeiträume.
Ja. 1 wird würde ich sagen, okay, gut, die Frage ist nicht, inwieweit die Menschheit so lange existiert, sondern inwieweit intelligentes Leben oder in Leben, was wir jetzt intelligent bezeichnen würden, oder extrem weit entwickeltes Leben im Universum existiert. Und ob die uns jetzt simulieren, warum nicht? Also selbst wenn diese Wesen komplett anders aussehen als wir, können sie ja trotzdem Abweichungen simulieren. Sie könnten sich fragen, wie wäre denn unsere Entwicklung verlaufen, wenn wir zum Beispiel damals nur, wenn wir total unterentwickelt wären und plötzlich zwei Beine hätten statt vier. So, was wäre dann passiert? Also das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Also es ist auch unabhängig von der menschlichen Existenz. Deshalb würde ich sagen, es ist drei. Auch wenn es wirklich schwer fällt, zuzugeben.
Aber dann ist doch diese Simulation ganz schön primitiv, oder? Da sitzen drei Menschen in einem Raum, also diesmal ist es nur ein virtueller Raum, und wir denken auch noch, dass es alles die drei ist, und dieser große Simulationscomputer fängt an, so ein Ergebnis auszuwerfen, so ein erschreckendes Ergebnis, die Leute sich auch noch einig sind, sodass sie vielleicht auch noch dieses große System, das sie ja programmiert hat, auch noch im Prinzip tatsächlich anerkennt und gar nicht, also sozusagen realisieren oder die Idee haben, das Gefühl haben, dass tatsächlich sie simuliert werden. Das ist eigentlich ja erschreckend schlecht dann simuliert, könntest du sagen. Oder was meinst du denn, was denn andere Leute dazu sagen würden? Also wir würden jetzt eine Befragung machen, vielleicht machen wir das mal. Lass uns das mal vielleicht wirklich machen. Ich weiß nicht, ob das jemals empirisch erfragt worden ist. Also was Menschen.
Ich glaube nicht, und ich hab's eigentlich tatsächlich mal vor. Ich würde gerne mal so eine Studie machen nach einer Vorlesung, wo man einfach das Argument präsentiert und dann guckt, was das wirklich mit Menschen macht. So. Und ich glaube, die meisten wehren sich gegen drei. Aber inwieweit es überhaupt sinnvoll ist, darüber sprechen wir sicherlich noch. Aber das, ich meine, dieses Argument leidet darunter, dass es nie zu beweisen sein wird und dass man alle Möglichkeiten eben damit erklären kann, dass es eine Simulation ist. Also es ist im Grunde genommen wie Freuds Text absolut tautologisch. Es ist immer wahr, weil wenn du sagst, naja, in dem Moment, wo wir erkennen, dass wir in einer Simulation leben, dann ist das einfach simuliert, dass wir erkennen, dass wir in einer Simulation leben. Also aber grundsätzlich von der Wahrscheinlichkeitsaussage, die Bostrom trifft, wie er das Argument herleitet, ist es meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, hieb- und stichfest. So. Also, wir können ja vielleicht darüber sprechen, was denn alles damit einhergeht. Und ich finde zum Beispiel einen der faszinierendsten und gleichzeitig gruseligsten Aspekte unserer Existenz ist die Ungewissheit gegenüber unserer Vergangenheit. So, wir haben schon mal ein langes Kapitel über Gedächtnis gemacht, wo wir ganz klar rausgearbeitet haben, dass Gedächtnis rekonstruktiv ist und dass Gedächtnis dynamisch ist und die Vorgänge, wie sie wirklich passiert sind, nicht eins zu eins abbildet. So. Vor diesem Hintergrund kann ich mir eigentlich nie sicher sein, dass das, woran ich mich erinnere, auch wirklich passiert ist. Ich kann mir nie sicher sein, ob gestern wirklich passiert ist. Und jetzt erweitern wir das um das Simulationsargument, weil wir sagen, naja, was ist denn, wenn die Simulation gestern erst gestartet ist? Und alle Erinnerungen davor, wie beim Character Editor bei einem Computerspiel, einfach eingestellt wurde. Da wurde gesagt, hier Herkunft, ja, der kommt aus Deutschland, also das ist dann so die einfache Schwierigkeit, der kriegt so und so viele Punkte auf Intelligenz, so und so viele Punkte auf Charisma, bei Stärke nehmen wir mal ein paar Punkte weg. Ne? Simulation Start und das Intro, das erste Level, wenn man wirklich mal in diesem Computerspiel-Metaphern bleibt, ist halt dass man mit 25 halt in Bamberg als Psychologe startet. So, also wir können uns gar nicht sicher sein, ob alles wirklich passiert ist. Und das finde ich einen ganz extrem unbehaglichen Gedanken. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Also, das war eine Frage. Ich finde die These 3 ist doch vollkommen behaglich. Also die These 1, ich meine, sich vorzustellen, dass es einfach nicht genügend Zeit sein wird und dass es einfach relativ bald ein Ende nimmt, weil wir nehmen ja schon an, dass so in 1000, 2000 Jahren schon eine Menge Fortschritt wahrscheinlich gegeben ist, dass wir sehr, sehr viel schon wissen über das Bewusstsein, über Denkvorgänge und so weiter. Es wird wahrscheinlich schon so ein bisschen, ein paar hundert Jahre auf jeden Fall dauern, vielleicht ein paar tausend Jahre, aber das ist ja wirklich nicht mehr lange, aber trotzdem die Vorstellung, dass dann für uns, die nicht mehr bewohnbar ist, für solche Menschen, wie wir es mal waren, ist, finde ich, irgendwie schon eine traurige Vorstellung. Die Studie, die Sache 2 ist eben für mich sowieso ausgeschlossen, weil sie völlig unrealistisch ist, weil sie psychologisch naiv ist in dieser Welt, die ich als Psychologe kenne. Aber die These 3 ist doch vollkommen behaglich. Also ob das wirklich simuliert ist oder nicht, ich habe doch genau diese Erfahrungsqualität, das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich kann ja tatsächlich, ich habe auf jeden Fall wenigstens das Gefühl, dass ich ganz, ganz viel machen kann. Und das ist ja unglaublich toll. Also Tag für Tag ist das ein erfülltes Leben. Und was kann ich denn eigentlich mehr haben? Also ich meine, und wenn das simuliert ist, wenn ich irgendwann, ich werde ja sowieso nicht draufkommen dann. Weil wenn ich simuliert, wenn mein Geist reicht nicht dafür aus, vermute ich. Ich kann eben leichte Tests, ich kann mir jetzt gute Denküberlegungen machen, wie ich das feststellen kann. Und das reizt mich. Das kann ein ganzes Leben lang reizen. Das kann ganze Generationen beschäftigen. Das finde ich super. Ja, also wir haben was zu tun, aber wir werden wahrscheinlich das auch nicht lösen, aber es ist auch nicht weiter schlimm. Also mich beruhigt das fast. Ich bin in dieser Welt 3 und der Marius nickt gerade zu und sehr, sehr so ganz wohltuend. Und ich glaube, deswegen arbeiten wir auch so viel zusammen, weil wir irgendwie diese Grundhaltung haben, auch diese doch relaxte Grundhaltung. Sowas haut uns jetzt nicht um, die These 3. Oder wie ist es, Marius?
Nö, es ist eher beruhigend. Also wie bei den anderen Kränkungen ja auch, wo wir diskutiert haben, ist es jetzt beruhigend oder kränkend, wenn wir nicht im Mittelpunkt unseres Sonnensystems oder gar des Universums stehen und ja.
Ja, also das ist, ich meine, ich habe mir das bei vielen dieser Kränkungen gedacht, weißt du, man könnte ja auch die Adler und die Gepard und die Regenwurmkränkung und so weiter einführen. Ja, Gepard, der ist halt viel schneller als wir. Der Adler kann viel besser sehen. Der Regenwurm kann viel, viel mehr Erde umarbeiten pro Gewicht und so weiter, als wir das jemals mit Schaufel und Axt können. Ja, aber das ist doch herrlich zu sehen. Also da gibt es so viele tolle Wesen, ja, tolle Menschen, tolle Wesen, tolle was weiß ich, Phänomene in der Natur. Und das ist viel, viel stärker als wir. Was weiß ich, die Brandung eines Meeres ist stärker als jede Betonwand, die wir jemals aufstellen können. Wir sind lächerlich dagegen, aber Angst macht mir das überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist doch eine wunderbare Fülle. Ja, und wir müssen damit auch leben und müssen damit copen. Und das ist also herrlich für mich. Aber du hast recht, also viele belastet das wahrscheinlich. Also ich denke, dass viele, die du fragen würdest, die werden sagen, das ist einfach nur erschreckend. Also ich will doch nicht in einer simulierten Welt. Am Ende habe ich noch nicht mal Freiheit. Ja, ich weiß doch gar nicht, was das ist, eine Freiheit. Also ich fühle sie jeden Tag und ich merke, dass ich tatsächlich einen Spielraum offensichtlich habe. Und ob der echt ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber es fühlt sich sehr echt an. Und es fühlt sich auf jeden Fall toll an.
Und was heißt schon Simulation? Also wenn wir jetzt mal sagen, wir leben nicht in einer Simulation, dann leben wir in einer Welt, die nach unverrückbaren physikalischen, chemischen Gesetzen funktioniert. Das heißt, die echte Welt ist kein bisschen weniger rigide als eine Simulation. Also was wäre denn dann echt? Sie wäre halt nur anders repräsentiert, nicht in einem Computer, sondern in Molekülen, Atomen, wie wir es jetzt kennen. Aber echter oder unechter ist da gar nicht das Kriterium. Es ist jedes Mal exakt regelgerecht. Im Gegenteil, die Simulation hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr Freiheitsgrade. Also
wahrscheinlich, ganz genau, ja. Weil da wäre so der eine oder andere Kniff wahrscheinlich noch drinnen, ja, dass man auch so mal ein bisschen spielt, weil eine Simulation, also die jetzt einfach nur so rennt, das ist natürlich auch ein bisschen langweiliger Kram. Also das kann ich jetzt wiederum nicht annehmen, dass jemand so einen langweiligen Kram tatsächlich programmiert, ja. Dagegen so reine physikalisch-physiologisch-chemische Prozesse, also ja, da hat man immer das Gefühl, ist natürlich auch wiederum wegen unscharfen Relationen nicht möglich, aber das hört sich trotzdem viel determinierter an. Da gehe ich völlig d'accord, ja.
Also ich fühle mich jetzt nicht direkt gekränkt dadurch, ne? Es bereitet mir halt, wie gesagt, ein Gefühl des Unbehagens. Und ich denke, dass dieses Gefühl des Unbehagens auch, wie schon festgestellt wurde, von durchaus vielen geteilt wird. Vielleicht, weil, wie Marius gesagt hat, weil man sich dann die Frage stellt, okay, dann könnte es ja anders sein. Ne? Wenn das, was wir hier gerade erleben, gar nicht echt ist, dann gibt es ja vielleicht eine Möglichkeit, dass ich ja den Nobelpreis gewinne, reich bin, erfolgreich bin, was weiß ich, dass Hertha die Meisterschaft Rekordmeister ist mit einem Knopfdruck. Und es ist aber nicht so.
Aber schau mal, also du sagst jetzt, es wäre dann ja nicht echt. Ja, warum ist denn das nicht echt? Das ist doch ein ganz, also das ist total echt. Also insofern auch das ist ja etwas, also ich glaube, das kommt schnell auf, dass man sagt, Mensch, aber dann sind wir ja gar nicht echt. Ja, ja, schon, wir sind genauso echt. Also, und das ist übrigens genauso, wenn du einen Gott annimmst, ja, der das alles geschaffen hat, dann ist das ja auch, ich meine, das ist, würden wir halt nicht als eine Simulation bezeichnen, das würde Gott jetzt sozusagen vielleicht herabwürdigen, aber man könnte es ja durchaus so sehen, also dass er das eben geschaffen hat. Jetzt hat er da diese Welt, man kennt ja da so authentische Aufnahmen aus Texas, Doc Snyder, wie heißt Texas, Doc Snyder.
Hält die Welt den Atem.
Ganz genau, von Helge Schneider, wo ja der liebe Gott gezeigt wird in einer sehr realistischen Weise, wie ein Erdbeben auslöst, ja, und zum Schluss ist das alles echt. Also diese Leute gibt es ja doch wirklich. Nur eben der liebe Gott hat halt so ein paar Ideen, was er mit diesen kleinen Wesen eben auch mal anstellt, weil er ist ja größer und mächtiger natürlich. Angst sollte es einem nicht machen, weil das ist ja trotzdem echt. Ja, und ja, also ja. Es fühlt sich mindestens ja echt an. Ja, und das ist ja das Einzige, was wir überhaupt machen können, also dass wir genau das konstatieren.
Stimme ich dir vollkommen zu. Ich muss dabei immer an die großartige Serie Westworld denken, die nur getoppt wird von dem noch viel großartigeren Originalfilm aus den 70ern mit Jule Brynner.
Und na gut, nur den kenne ich eigentlich. Du meinst, glaube ich, diese Serie, oder?
Die, was ist die das? Serie. Die
naja,
Serie
kenne ich leider immer noch nicht, aber ja.
Großartig, finde ich persönlich. Und an der Stelle tritt halt
vielleicht musst du das kurz erklären, was Westworld ist, weil das ist wirklich extrem spannend.
Ja. Westworld ist ein Vergnügungspark. Es gibt in dieser Welt, in diesem Zukunftsszenario, extrem entwickelte Androiden und Gynoiden, also männliche und weibliche Roboter, die von außen nicht zu unterscheiden sind von echten Menschen aus Fleisch und Blut. Und Menschen kommen in diesen Vergnügungspark, der nach dem Wilden Westen gestaltet ist, um einfach mal die Sau rauszulassen. Sie können Sex haben, mit wem sie wollen, sie können erschießen, wen sie wollen, alles ohne Konsequenzen. Und im Originalfilm ist es eben, dass einer dieser Androiden, Jule Brynner, bekannt aus den glorreichen Sieben und den Zehn Geboten, durchdreht und Jagd auf die Parkbesucher macht. Soweit, so gut. Geschichte von Michael Crichton, dann später HBO als Serie verfilmt. Und in der Serie tritt eine der Hauptfiguren eben auf eine Empfangsdame in diesem Park. Und er guckt sie an und fragt sie, are you, also bist du? Und sie guckt ihn an und sagt so, naja, if you can't tell, does it matter?
Aha, so. Ganz genau.
Und das finde ich eben, das ist eben dieses Tröstende in diesem Gedanken, den du ja und Marius ja auch beide so gut beschrieben habt. Ne? Es fühlt sich echt an. Und natürlich können wir jetzt ontologisch, philosophisch daran gehen und versuchen rauszufinden, ob es auch echt ist. Aber wenn wir anerkennen, dass wir das nicht können, dann spielt es eigentlich auch keine Rolle für uns. Ganz kurz noch mal eine andere Implikation auch der Simulationshypothese, wenn Möglichkeit 3 wahr ist, weil ich das Konzept einfach so spannend finde und auch tatsächlich ziemlich amüsant. Die Frage, ob andere Menschen außer man selbst ein Bewusstsein hat. So, stellt es euch vor, ihr seid irgendwo, ihr sitzt auf einer Parkbank ein Jogger läuft an euch vorbei. So, ihr interagiert nicht mit dem Jogger, der ist 20 Meter weit weg. Ihr nehmt, gemäß dessen, was ihr über die Welt wisst, an, dass diese Person ein Bewusstsein hat, genau wie ihr. Aber wisst ihr es? Nein, es kann sein, dass diese Person vielleicht, der Jogger-Avatar ist, mit der Jogger-Animation Nummer 7b, die einfach jetzt programmiert wurde, von A nach B an euch vorbeizulaufen, um eure um euer Parkerlebnis zu komplettieren. Gleichzeitig kann es auch sein, dass nicht alle 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde simuliert werden, sondern vielleicht nur 20 Stück. Vielleicht kann es nur sein, dass die Hörerinnen gerade die einzige Person sind, die simuliert werden und wir einfach wie bei GTA das Radio sind, was man halt einfach aufmacht und es gibt uns gar nicht in der Art und Weise, sondern es gibt nur diesen Podcast. Das kann alles, es ist alles in dieser Simulationshypothese 3 drin. Es kann auch sein, dass das Umgebung erst gerendert werden muss. Dass man sagt, okay, gut, was passiert denn, wenn ich mich als Kind nach China durchgraben will? Naja, dann rendere ich halt den Boden des Sandkastens in dem Moment, in dem da drin gegraben wird und davor ist da halt einfach nichts. So wie wenn man in schlecht programmierten Computerspielen durch die Map fällt. Oder wenn man sieht, dass Bäume aufploppen, wenn man sich zu schnell von A nach B bewegt. Also das ist alles eben in dieser dritten Möglichkeit drin und das finde ich in einer gewissen Art und Weise ziemlich amüsant. Aber jetzt würde ich gerne noch mal einen anderen weiten Bogen schlagen und zu dem, was du gesagt hast. Und zwar habe ich am Wochenende auf Anraten Marius den Mythos des Sisyphos von Albert Camus zumindest gelesen. Ob ich ihn verstanden habe, ist eine andere Frage. Aber im Grunde genommen beschreibt Camus ja darin genau das Gleiche, was Klaus jetzt gerade in Bezug auf die Simulationshypothese gesagt hat. Also kurze Zusammenfassung, Camus sagt im Grunde genommen, das Absurde ergibt sich daraus, dass der Mensch versucht, im Universum Sinn und Bedeutung zu finden. Das wird er nie schaffen. Und aus diesem Spannungsverhältnis ergibt sich das Absurde. Und es gibt keinen Sinn des Lebens. Und selbst wenn es einen gibt, wir werden ihn nie rausfinden. Jetzt stellt er 2 Möglichkeiten in Aussicht. Damit beschäftigt sich sein Essay die Frage, ob man sich deswegen umbringen soll oder ob man weiterleben soll. Und er schließt, dass er sagt, es ist viel besser, weiterzuleben und es einfach anzuerkennen, dass man das nicht kann. Weil dann jagt man keinem Ideal hinterher. Also wenn ich sage, weiß ich nicht, es gibt der Sinn des Lebens besteht in Gott, dann sagt halt Camus, naja, du wirst es nie rausfinden. Wenn man jetzt sagt, na gut, deshalb muss ich mich umbringen, würde Camus sagen, naja, warum willst du dich umbringen, wenn es keinen Gott gibt? Weil wenn es keinen Gott gibt und es nie rausfinden kannst, ist seine Nicht-Existenz kein Grund, dich umzubringen. Weil es wäre dann absurd, weil du dich wegen etwas umbringst, von dem du niemals wissen kannst, dass es existiert. Und er bezeichnet es sowohl auf den physischen Selbstmord als auch auf den philosophischen Selbstmord, wie er das bezeichnet, dass es eben diese Annahme von höheren metaphysischen Prinzipien, wie zum Beispiel Theismus, also die Existenz Gottes. Und daran musste ich jetzt gerade denken, dass das ja im Grunde genommen ineinander greift. Wie siehst du das, Klaus?
Ja, absolut. Also ich meine, letztendlich ist es dann irgendwo für unser Leben einfach gar nicht so relevant. Relevant ist allerdings wirklich, dass wir uns selber Ziele setzen und dass wir selber eine Bedeutung für uns selber schaffen. Das ist tatsächlich nicht die philosophische, sondern wiederum die psychologische Antwort. Also das eines der wichtigsten Faktoren ist, um beispielsweise sowas wie Glück oder sowas wie Resilienz zu entwickeln, sowas wie eine langfristige Motivation zu entwickeln, ist tatsächlich etwas zu finden oder zu suchen und auch dann zu definieren, nachdem wir streben. Ja, und das sollte eben nicht unbedingt etwas sein, was man im Prinzip so einfach erreichen kann und was wiederum fast schon, ja, also was zu simpel ist und viel zu, wie wollte ich sagen, viel zu profan, so wollte ich sagen, nämlich zum Beispiel Geld oder Macht oder irgendwelche physischen Güter, materiellen Güter, sondern eben tatsächlich sowas zu einem höheren Wesen zu kommen, also dass man tatsächlich sich selbst vervollkommt. Das kann tatsächlich die Psychologie schon zeigen, dass wenn du daran tatsächlich festhältst, dass du zum Beispiel älter wirst und das Altern tatsächlich in einer relativen Jugend tatsächlich erreichen kannst, dass du beispielsweise tatsächlich sehr viel Glück in andere Menschen setzen kannst, dass du tatsächlich etwas bewirken kannst und selber für dich Selbstwirksamkeit erreichen kannst. Und das würde ich sozusagen psychologisch einfach auch immer antworten, was dann nochmal eine ganz andere Sichtweise ist, weil es eben nicht darum geht, immer etwas zu definieren oder etwas anzunehmen, was für unseren Lebensalltag sowieso letztendlich nicht relevant ist. Und deswegen hat mich eben auch diese Simulation, würde mich eben auch nicht schockieren. Das wäre völlig egal, weil trotzdem kann ich in dieser Simulation, dann wäre die Simulation wenigstens so toll programmiert, dass man offensichtlich solche Ziele tatsächlich und so ein Logos, so ein Sinn des Ganzen eben tatsächlich definieren kann. Also das wurde offensichtlich erlaubt in diesen Freiheitsgraden und das macht es wert, tatsächlich diese Sache zu verfolgen, wenigstens in diesem simulierten, selbst wenn ich das vielleicht gar nicht selber bin.
Ja, also selbst wenn alles wieder vorbestimmt ist und auch vorbestimmt ist, dass man sich Ziel A oder Ziel B setzt, if you can't tell, does it matter?
Richtig. Ist dann die Frage, und man darf auch nicht sagen, man darf ja auch nicht immer davon ausgehen, dass die Simulation so primitiv ist, dass sie selber sozusagen deterministische Ziele annimmt. Also ich nehme schon an, dass diese fantastische Simulation ja tatsächlich wiederum so funktioniert, wie unsere Wissenschaft es herausgefunden hat, dass es eine sehr probabilistische Welt ist, ja, dass es sowas gibt, wie dass Motivation tatsächlich eine Auswirkung hat und so weiter. Also die Simulation ist auf jeden Fall offensichtlich, weil wir haben ja mittlerweile so viel Erkenntnis in der Wissenschaft, dass es offensichtlich so simuliert ist, dass es irgendwo verständlich ist, was da passiert und trotzdem nicht vollständig lösbar ist. Und insofern ist das eben für mich auch bei weitem nicht deterministisch.
Jetzt stellt sich trotzdem eine andere Frage. Und zwar löscht ja Möglichkeit 3 der Simulationshypothese sämtlichen inhärenten Wert aus unserer Simulation raus. Also damit beschäftigen sich ja viele philosophische Disziplinen, dass gefragt wird, okay, was ist denn inhärent wertvoll? Was ist inhärent von seinem Wesen her gut? Das ist ja eine ganz, ganz große Frage. Und dann würde ich halt sagen, naja, nichts ist inhärent gut in der Simulation, weil jeder Wert programmiert wurde. Es wurde einfach bestimmt. Es gibt nichts, was, es ist jetzt Metaphysik, ne? Es gibt jetzt nichts, was unabhängig von äußeren Einflüssen gut ist. Aber gleichzeitig tritt der das ein, was Klaus gesagt hat, dass es darum geht, seinen eigenen Wert zu schaffen. Weil wenn wir anerkennen, genau wie Camus es uns lehrt und wie Bostrom impliziert, dass wir es nicht können, dass wir nicht rausfinden können, was wertvoll ist, was der Sinn des Lebens ist, sind wir frei, unseren eigenen Wert zu schaffen. Und selbst zu bestimmen, was wertvoll ist.
Wird es trotzdem ein bisschen anders sehen mit dieser Simulation? Die wäre dann meiner Meinung nach eben nicht durchprogrammiert, wie jetzt ein Computerspiel wie die Sims, weil es ja eben darum geht zu schauen, was passiert. Das heißt, ich setze Startwerte, ich setze einen Kontext, eine Umgebung und dann lasse ich das Ding rennen. Und der Jogger wäre dann eben nicht einprogrammiert, dass er vorbeiläuft, sondern der Jogger würde aus diesem System heraus entstehen. Weil wenn ich wüsste, was passiert, bräuchte ich keine Simulation. Das heißt, eigentlich ist auch eine Simulation für uns genauso offen und unbestimmt, wie wenn es das echte Leben wäre. Und auch für die Leute, die diese Simulation laufen lassen, wäre es genauso. Weil wenn sie wüssten, was passiert, müssten sie es ja eben nicht simulieren. Darum wird auch von diesem Freiheitsgedanken oder Unbestimmtheitsgedanken eine Simulation für mich jetzt nichts wegnehmen.
Das ist eigentlich genau das, was ich auch vorhin gemeint habe. Also du bist eben da nicht determiniert. Also das wäre eigentlich genau diese Überlegung. Und deswegen macht sie eben so wenig Angst mehr. Das ist diese Vorstellung, dass eine, weißt du, ich denke mir doch Folgendes. Eine Simulation macht nur Sinn, wenn sie selber letztendlich zu Erkenntnisgewinn kommen will. Ansonsten ist es eine, also das wäre eine solche niederwertige Art von Simulation, dass ich etwas wirklich wie, also so ein Jump-and-Run-Spiel der 80er Jahre programmiere, wo man jetzt einfach sagt, naja, also in 2 Jahren wird der Niklas hier, was weiß ich, über eine Bananenschale fallen und der rechte Arm wird dann, der Oberarm wird gebrochen sein und dann wird er 2 Wochen irgendwie krankgeschrieben sein. Das ist ja eine viel zu primitive Vorstellung. Aber es wird eben dazu trotzdem kommen. In 2 Jahren wird es dich vielleicht hinhauen, aber es hat sich eben so ereignet und das System, was uns programmiert hat, unsere Welt programmiert hat, in dieser Vorstellung natürlich nur, wenn man das so annehmen will, hätte sozusagen darüber vielleicht schon Hypothesen, dass das passieren wird. Und versucht beispielsweise solche Vorhersagen immer besser hinzukriegen, aber simuliert eben die ganze Zeit. Und überprüft wahrscheinlich wiederum seine oder ihre Hypothesen anhand dieser Simulationsdaten. Also so stelle ich mir das vor. Aber wahrscheinlich, weil wir selber sowas machen wie Simulation, die sind natürlich etwas primitiver. Ja, ich kann dich immer noch nicht simulieren. Das gelingt mir immer noch nicht so richtig. Manchmal werde ich nicht aus dir schlau. Aber ganz oft funktioniert sie immer besser, dass ich eben tatsächlich vorhersagen kann, wie wir wahrscheinlich wann irgendwas zusammen überlegen oder angehen oder und so weiter. Also wir machen das Gleiche. Also wir haben auch natürlich Hypothesen und wir simulieren auch manche Sachen und testen beispielsweise Sachen und so, weil das eben eigentlich wahrscheinlich auch das zutiefste Verständnis psychologischer Testung auch ist, würde ich sagen, wäre das wahrscheinlich für mich auch anzunehmen, nur eben in ein bisschen komplexeren Rahmen.
Ich würde jetzt bei dem Jogger einfach mal einwenden, naja, was ist denn, wenn man simulieren will, was passiert, wenn man den Jogger vorbeilaufen sieht? Und das wäre die eine Position und jetzt, wir sind heute ein bisschen philosophisch unterwegs und ich werfe viele philosophische Buzzwörter rein. Dialektisch würde ich dann allerdings sagen, naja, warum brauche ich dann diese extrem sophistische Simulation mit extremer Komplexität, dass ich sagen muss ich denn, um rauszufinden, wie ein Mensch reagiert, wenn ein Jogger vorbeiläuft, muss ich ihm denn dann eine komplexe Lebensgeschichte vorher einprogrammieren?
Das wäre, könnte man ja, das wäre noch so ein generelles antworten. Gegenargument gegen Postrum. Ne?
Außer die posthumane Zivilisation weiß um die Bedeutung und möchte zum Beispiel rausfinden, weil sie dann Einsicht hat in unsere Entscheidungsfindung, welche dieser Gedächtnisinhalte eine Rolle spielen. Es kann ja auch sein, dass man sozusagen.
Ja, und also das finde ich auch. Und also ich meine, man muss doch von einem ausgehen. Der Mensch, jetzt verfalle ich in etwas Ungutes, nämlich ich spreche von Menschen. Also das Wesen, diese Entität, die alles hier simuliert, wird ja natürlich komplexer sein als das, was simuliert wird wiederum. Also zum Beispiel diese kleinen Styroporkügelchen, die wir simulieren in einer schlechten, einfachen Simulation, wo es zum Beispiel geht um Wellenbewegung oder etwas oder vielleicht eine einfache Simulation, wo vielleicht eine Bevölkerung simuliert wird, wie sie mit dem Auto fahren am Morgen und das wird mit Styroporkügelchen. Diese Styroporkügelchen sind wir jetzt. Das heißt, das, was uns simuliert, ist natürlich viel, viel komplexer. Also müssen wir uns vorstellen, wir sind eben auch, wahrscheinlich ist bei uns der eine Parameter, und das ist ja auch genau so, der eine ist eben besser ausgestattet körperlich, der andere geistig, der andere kann sich die Zahlen besser merken und so und so. Das hört sich ja schon ziemlich realistisch an, ja. Und ich meine, letztendlich, was Evolution macht, ist was sehr Ähnliches. Nur nennen wir es nicht Simulation, sondern es ist mehr so ein Testen und tatsächlich, das führt manchmal dazu, dass eben dann so bestimmte Ideen, die man hatte, die man in die Simulation in Anführungszeichen reingenommen hat, eben wieder rausnimmt, weil man merkt, oh, das haut nicht so hin. Ja, die einen pflanzen sich dann nicht mehr so gut fort, die anderen, die werden degenerativ, die anderen, die töten sich selbst immer und dann wird halt so weiter gebastelt. Ja, und also das kann man ja auch alles als eine Simulation. Unter die Simulation bringst du eigentlich jede wirkungsvolle Theorie über das Leben, würde ich einfach mal behaupten.
Mhm. Ja, finde ich sehr, sehr einleuchtend tatsächlich. Es gibt jetzt natürlich ein popkulturelles Werk, was genau mit diesem Gedanken spielt, und das ist Matrix, ne? Wo Neo auch die rote bzw. die blaue Pille angeboten wird, ob er ob er in die Simulation zurückkehren möchte oder ob er die Maschinen bekämpfen möchte, die alles nur simulieren. Ich meine, klar, wenn man jetzt die Simulationshypothese weiterspielt, dann kann man auch sagen, naja, woher weißt du denn, dass die Ebene, in die du zurückkehrst, auch wirklich die Realität ist und nicht nur eine weitere Simulation. Also eigentlich kann man darüber mal kurz sprechen, ne? Ich meine, Matrix kam 2001 raus, glaube ich, der erste. Und Bostrom hat sein Paper 2003 veröffentlicht. Wenn ich jetzt die Maschine in Matrix wäre, so, dann baue ich mir doch eine Firewall und baue 2 oder 3 Layers of Simulation und sage, naja, gut, ab und zu lasse ich die Menschen mal von der dritten Ebene auf die zweite springen, gib ihnen das Gefühl, sich irgendwie befreit zu haben, aber letztendlich sind die viel, viel tiefer drin. Oder wie würdet ihr es machen, wenn ihr eine böse KI wärt?
Genau das Thema von Welt am Draht, wo eben immer ein bisschen unklar ist, auf welcher Ebene ist man denn jetzt und ist es jetzt die Realität. Also Matrix ist ja da schon eine recht abgespeckte Version dieser Idee, muss man sagen.
Vielleicht kannst du auch ganz kurz über diesen Rainer-Werner Fassbinder-Film kurz berichten, weil die meisten wahrscheinlich ihn nicht kennen. Er ist ja nicht mehr ganz so häufig mehr im Kino oder beziehungsweise auf Netflix zu sehen.
Was schon sehr schade ist, auch schon viele Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich bin immer noch von der Ästhetik, die jetzt unfreiwillig nochmal cooler wirkt, ne? Diese ganze Space-Age-Ästhetik bei den oberen 10.000 in den Büros und Lounges und so. Und halt eben dieser Grundgedanke mit den Telefonen, dass die so die Schnittstelle sind und zwischen diesen Ebenen der simulierten Wirklichkeit zu wechseln, also auch ein Motiv, was man später bei Matrix wiederfindet. Und halt jemanden, der gemerkt hat, dass er in einer simulierten Realität lebt und dann eben versucht, daraus auszubrechen, soweit ich das recht entsinne, und eben auf diese höhere Ebene kommt. Und ich will jetzt aber auch da nicht zu viel verraten, schon deshalb, weil ich es eben auch nicht mehr detailliert im Kopf habe, aber für diejenigen, die es noch schauen wollen, auf jeden Fall ein toller Film. Also ein Zweiteiler, das ist auch ja für einen längeren Abend eher gedacht.
Ja, absolut faszinierender Film, Rainer Werner Fassbinder, und ist, glaube ich, käuflich auf zwei DVDs. Mhm. Ja, also mich persönlich hat es vor allem, und Welt am Draht ist tatsächlich noch ein bisschen früher, aber im Prinzip in kongenialer Weise ist es ja eigentlich umgesetzt schon 1979 geworden, also deutlich vor Matrix. Und das ist natürlich Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Zum Schluss ist es ja so, dass wir eine große Simulation, ein großes Experiment, da wird nicht von einer Simulation gesprochen, sondern im Experiment, was eben Mäuse veranstalten. Also wir sind diejenigen, die sozusagen in einem großen Experiment sitzen, und das ist ja eigentlich auch mal wohltuend. Es gibt eben vielleicht größere Mächte, und ob wir die dann Mäuse nennen oder Gott oder Simulation, das ist eine andere Sache, aber das kann eben auch irgendwo etwas Wohltuendes sein. Vielleicht gibt es da ja auch etwas, was sich um uns kümmert, aber wenn man nicht so gläubig ist, kann man auch einfach sagen, wir können eben nicht dahinter schauen, wir können sozusagen diese Frage nicht beantworten, und warum sollten wir sie beantworten, außer eben wissenschaftlich wirklich angehen, um zu überlegen, was gibt es für clevere Ideen dazu. Und natürlich regt es an, aber man darf eben, das ist vielleicht auch eine ganz, ganz wichtige Mitteilung, Message, dass man zum Schluss einfach aufpassen muss, dass man nicht in so eine Angst verfällt, als Privatperson, die jetzt einfach denkt, mein Gott, die erzählen hier über Simulationen und wir sind vielleicht gar nicht echt. Also erstmal doch, wir sind dann trotzdem echt. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zum Schluss ist es einfach so, es spielt keine Rolle. Schafft Werte, schafft tatsächlich Bedeutung und es funktioniert ja ganz gut. Also es hat sich über Jahrtausende wenigstens gezeigt, ob das simuliert ist oder nicht, dass wir tatsächlich offensichtlich damit dann besser leben und dass wir damit ein erfüllteres Leben haben. Das ist das, was ich sozusagen ultimativ einfach mitgeben will. Nicht, dass wir jetzt auch so eine Lehre zum Schluss, weil ich habe davor immer die Sorge, dafür bin ich vielleicht zu sehr Psychologe und auch einfach an diejenigen denken, die vielleicht tatsächlich jetzt in Denkschleifen kommen. Und das muss man gar nicht. Die kann man A, abbrechen und zweitens kann es auch heilsam sein.
Ja, jetzt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, dass man sich fragt, okay, gut, was macht es mit uns? Ne? Ich meine, wir haben vorhin einen bahnbrechenden Versuch geplant, den wir auf jeden Fall auch so umsetzen sollten. Und jetzt ist die Frage, also allen Personen, die ich diese Hypothese mal en passant während eines Spaziergangs oder so mitgeteilt habe, die haben dann gesagt so, oh Gott, hör auf damit, oder haben darüber gesprochen und haben gesagt, na gut, okay. Also es kam nie wieder dann zur Sprache. Was ja dafür spricht, dass es vielleicht doch nicht so erschütternd ist, wie wir das jetzt reißerisch am Anfang dargestellt haben. Und jetzt kann man sich fragen, okay, warum ist es denn nicht? Ist es A, weil wir instinktiv erkennen, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wie von Klaus besprochen? Oder ist es B, das, was Freud seiner Psychoanalyse zuschreibt, dass es so bedrohlich ist, dass es weggeschoben werden muss, dass es ins Unbewusstsein geschoben werden muss und dort unter Verschluss gehalten wird?
Ich würde jetzt eine andere Option vielleicht noch, dass es einfach deshalb nicht bedrohlich ist und die anderen Kränkungen auch nicht, weil sie alle unsere sinnliche Erfahrung der Welt eigentlich gar nicht tangieren. Also die Welt fühlt sich noch genauso an und ein Bier zu viel kann viel, viel einschneider vom Erlebnis sein, als sich über diese Simulationshypothese Gedanken zu machen. Nämlich, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Sensorik oder meine Motorik nicht mehr so funktioniert wie gewohnt, kann mich das viel mehr aus der Bahn werfen. Und bei den 4 Kränkungen jetzt, es sind alles Gedankenspiele. Also nichts von dem, was ich anfasse, wird sich danach anders anfühlen. Nichts, was ich rieche, wird anders riechen. Und deshalb ist auch dieser Impact für mich jetzt so gering, weil es einfach nichts verändert in meiner alltäglichen Wahrnehmung.
Finde ich ein wunderbares Schlusswort tatsächlich. Wir sind heute ein bisschen kürzer, aber das tut ja eigentlich nichts zur Sache. Schreibt uns gerne kontakt@psychokalypse.de, hinterlasst uns gerne eine Bewertung, erzählt gerne allen Menschen von diesem Podcast. Kleiner Tipp am Rande, wenn der Lockdown irgendwann wieder vorbei sein sollte und wir uns alle ins Leben stürzen, Menschen treffen, umarmen, auf Dates gehen, was weiß ich, die Simulationshypothese ist kein gutes Thema fürs erste Date. Bitte erzählt gerne von diesem Podcast, aber fangt bitte nicht damit an, zu erzählen, dass man sagt, naja, eigentlich leben wir ja in einer Simulation. Das ist, glaube ich, weiß ich nicht, inwieweit die Erfolgsquote steigt. Ich würde eher sagen, dass sie nach unten geht. Es sei denn, das ist das Easter Egg, was die Entität reinprogrammiert hat, dass das Erwähnen der Simulationshypothese beim ersten Date automatisch zu einer langen und glücklichen Partnerschaft führt. Deshalb vielleicht versucht es doch, wenn wir die Wissenschaftlerinnen in euch geweckt haben, und erzählt uns von euren Ereignissen, von euren Erfahrungen damit. Und um nochmal den Bezug auf Camus zu schlagen, ich glaube, der Konsens unseres Trialogs, den wir heute geführt haben, ist, dass wir uns den simulierten Menschen als glückliche Menschen vorstellen müssen.
Ganz genau. Und das ist vielleicht noch ein allerletzter Zusatz, eben auch während Covid-19 und auch während des Lockdowns und auch während einer Virtualisierung unserer Welt tatsächlich auch wichtig, weil auch das ist echtes Leben, echte Welt und eben deswegen nicht immer nur das Ziel nach dem Covid-19 Lockdown sehen in einem Jahr oder wann auch immer, in einem Dreivierteljahr oder in eineinhalb Jahren, sondern jetzt ist tatsächlich, es geht's darum, tatsächlich Leben zu gestalten und das nie vergessen, weil das passiert tatsächlich sehr, sehr häufig in der jetzigen Debatte um Covid-19.
Tschüss.
Okay, ciao, macht's gut.
Ade.
Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Bis zum nächsten Mal.